Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Ich begrüße Sandra und Reinhard Schlitte aus Grefrath. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie sind ja durch ein äußerst trauriges Ereignis bekannt geworden, haben sich damals 2010 durch die Medien an den Entführer ihres Sohnes Mirko gewandt. Nehmen Sie uns doch nochmal hinein in diese Geschehnisse damals. Ihr 10-jähriger Sohn wurde ja abends auf dem Heimweg von einer Skateanlage entführt. Was haben Sie damals so empfunden als Eltern?
Also an dem 3. September eigentlich für mich noch nicht so wirklich, weil ich einfach davon ausgegangen bin, Mirko kommt nach Hause. Aber für uns ist halt so der 4. September der ausschlaggebende Tag, wo wir halt festgestellt haben, Mirko ist nicht in seinem Bett gewesen und sein Fahrrad war auch nicht zu Hause. Und da ging das dann so los, dass man geforscht hat, gesucht hat. Und aber eigentlich war ich in dem Ganzen immer noch recht ruhig. Ich habe halt die Kinder auch noch alle interviewt, morgens früh geweckt und gesagt, hört mal, wo ist euer Bruder? Ist er vielleicht bei euch mit im Zimmer? Aber nirgendwo war er zu finden. Und dann habe ich, während halt meine Männer auch zum Suchen gegangen sind, habe ich trotz allem meine Andacht morgens gehalten. Und da war ein Vers aus 2. Samuel zu lesen, wo es heißt, dass Gott, wenn wir in Gefahr kommen, stets bei uns ist. Und dieser Vers hat mich irgendwie so durch diese ganze Zeit begleitet, weil ich gewusst habe, okay, egal was jetzt passiert ist, ob Mirko vielleicht entführt ist oder noch auf dem Weg zu uns, er ist in Gottes Hand geborgen. Und das habe ich tief in mein Herz irgendwo vergraben und das hat mich die ganze Zeit auch nicht losgelassen.
Wie haben Sie das so als Vater empfunden?
Ja, den 3. September, da habe ich meinen Sohn gar nicht mehr gesehen. Das heißt, wie gesagt, für mich war es eigentlich schon am 2. September, wo ich ihn das letzte Mal erst gesehen hatte. Aber als solches, als das Ereignis im Prinzip so ja auf uns eingestürmt ist, muss man eigentlich sagen, es war Hilflosigkeit und verzweifelt sein. Auf eine Art da. Auf der anderen Seite hat man natürlich versucht, Wege zu finden, dass man im Prinzip seinen Sohn erstmal findet und überhaupt erstmal weiß, was überhaupt passiert ist.
Hat sich dann direkt die Polizei so eingeschaltet?
Wir haben uns natürlich da selber gemeldet und eigentlich haben die relativ schnell und auch zügig reagiert und auch gleich das Schlimmste im Prinzip angenommen. Das heißt, wir haben den Apparat relativ schnell hochgefahren, um natürlich auch da keine Zeit zu verlieren.
Aber Sie haben immer noch gehofft, dass Ihr Sohn lebend gefunden wird?
Ja, auf jeden Fall.
Wie ging denn dann der ganze Apparat los? Wie muss man sich das vorstellen, wenn dann die Polizei nach einem Kind sucht? Werden dann Kleidungsstücke gesucht oder wie ist das damals gelaufen?
Ja, man muss natürlich erstmal jetzt alle Fälle durchleuchten, ist es wirklich eine Entführung oder hat sich der Junge nur versteckt oder befindet er sich einmal an einem Ort, wo wir im Prinzip erstmal nicht mehr vermuten, weil Kinder können sich auch schon mal gut verstecken, auch innerhalb eines Hauses und das versuchen die natürlich zuerst auszuschließen und erst dann wird natürlich der Apparat richtig hochgefahren, vorher wird im Prinzip im kleinen Stil erstmal alles durchleuchtet. Wo könnte er sich bewegen? Wo könnte er sich aufhalten? Ist er aus einem Streit vielleicht nur nicht nach Hause gekommen? Oder wie gesagt, versteckt und möchte nicht gefunden werden, weil er sich vielleicht fürchtet, vor was auch immer. Und wenn dieses ausgeschlossen wird, dann geht's zur Sache. Das heißt, da werden mit Hunden und wir haben auch die Erlaubnis im Prinzip dann gegeben, übers Fernsehen dann die Suchmeldung rauszugeben. Das wird dann wirklich relativ zügig, das war innerhalb von etlichen Stunden im Prinzip, wo das dann wirklich hochfährt. Ne?
Sie waren ja dann auch so mutig, dass Sie selber ins Fernsehen gegangen sind, einen Aufruf an den Entführer gemacht haben. Was empfindet man in diesem Moment? Also ich glaube, ich hätte nur Rotz und Wasser geheult.
Also meinem Mann ging es so, dass er gesagt hat, ohne mich, ich sag da gar nichts, weil er gemerkt hat, das ist so emotional eng und feste, dass er es nicht geschafft hätte. Und ich habe gesagt, wer sonst soll es tun, wenn ich es nicht mache, weil sowas gehört einfach von den Eltern. Da kann ich nicht verlangen, dass jemand Fremdes einen Aufruf startet, damit mein Kind wiederkommt. Und dann habe ich gesagt, doch, ich mach's, weil wir haben immer nur das auch gemacht, was die Polizei für richtig gehalten hat. Und dann habe ich vor dem meinem Text gesessen, was ich so auch sagen wollte. Und ich, immer wenn es der Punkt kam, es wird kalt, mein Kind könnte jetzt irgendwo da draußen liegen, da kam der Kloß in den Hals und ich musste heulen. Und da habe ich gedacht, boah, nee, das kannst du nicht. Und aber ich habe mir den Ruck gegeben und es ist ja auch authentisch dann nachher rübergekommen, weil da hätte ich nicht irgendwie ganz locker flockig das einfach nur runterrasseln können, sondern das war schon das, was ich auch innerlich gefühlt habe, was ich dann ausgesprochen habe. Und es war mir einfach wichtig, weil wir halt dadurch auch die Hoffnung hatten, dass dieser Täter vielleicht einen Gedankenanstoß kriegt und wachgerüttelt wird, dass er halt ja uns einfach zeigt oder sagt, wir haben ja natürlich auch gehofft, oder uns Mirko sogar bringt. Mit der Situation hat man sich auch auseinandergesetzt, dass jemand dann wirklich sagt, okay, das Kind bringe ich den Eltern, die sind so verzweifelt.
Was waren da so die Publikumsreaktionen drauf, dass sie das so, ja, ich will jetzt nicht sagen, so locker nehmen, aber dass sie doch getragen werden durch diese ganze Geschichte, wo vielleicht andere Eltern dran zerbrechen würden?
Es war eigentlich ein ganz neuer Aspekt, den man gar nicht so im Prinzip so kennt, dass man so mit solch einer Tragik umgehen kann. Meistens, zu dem größten Teil, hört man halt, dass Leute verzweifelt sind und vielleicht nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch mit ihrem Leben anfangen sollen. Also das habe ich selber auch zu hören bekommen, was mein Leben denn jetzt noch wert wäre, fragte mich jemand. Und sicher, diese Frage haben wir uns auch gestellt. Aber dadurch, dass wir diese Beziehung zu Gott haben, ein Leben mit Gott leben, haben wir uns natürlich eine andere Frage auch gestellt, wie Gott diese Situation erlebt hat, weil wir ja nicht unbedingt auch geglaubt haben, dass Gott er lässt es zu, ja, das ist die richtige eine Seite, aber dass Gott einen Menschen irgendwo, ja, ich will es jetzt mal so sagen, so preisgibt, das erwartet man ja nur doch nicht. Und letztendlich klagt man ja Gott dafür an, warum lässt er denn sowas zu oder warum macht er sowas? Ich glaube nicht immer, dass Gott es ist, sondern dass wir Menschen ja den freien Willen haben, kann ich ja auch tun und lassen manchmal, was ich will. Und ich glaube nicht immer, dass Gott darüber glücklich ist.
Nur habe ich schon von Menschen gehört, die so großes Leid erleben, dass die dann Gott abschwören, dass sie nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen. Aber sie sind an ihrem Glauben dran geblieben. Wie kam das?
Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir von unserer familiären Situation, die meisten oder alle glauben eigentlich an Gott, so einen starken Zusammenhalt erlebt und gelebt haben, dass man sich wirklich ja alles sagen konnte, zusammengesessen hat und dass wir doch gemerkt haben, dass in diesem Leid etwas stattfindet, was wir im ersten Moment gar nicht so erwartet haben oder erhofft hatten. Erstmal durch diese große Suchaktion, dass das so wirklich so wahnsinnig aufgezogen wurde, so überaus groß, finde ich. Da habe ich einfach schon gemerkt, dass es keine natürliche Sache ist, sondern dass Gott da irgendwo doch vielleicht helfen wollte, obwohl diese Situation im Prinzip uns passiert ist.
Es war ja auch erstaunlich, dass der Herr Thiel von der SOKO auch so dran geblieben ist, dass der nicht locker gelassen hat, bis endlich der Täter gefasst
war. War schon erstaunlich, ja.
Sie haben ja noch drei weitere Kinder. Wie haben die drei das denn so empfunden, diese ganze Situation? Sind die auch gottgläubig?
Ja, das, gut, sie waren noch teilweise jung. Ob man dieses jetzt wirklich so sagen kann, das sicher, die haben natürlich von uns miterlebt und mitbekommen, wie es heißt, wenn man an Gott glaubt, was es denn bedeutet, dass es ja nicht nur das Morgensgebet ist oder zum Essen das Gebet ist, sondern dass da eigentlich noch viel mehr dazu gehört. Und sicher haben sie natürlich jetzt erstmal auch nicht gewusst, was überhaupt los ist. Sie haben natürlich auch auf uns geguckt, wie wir so reagieren. Und für sie war es ja auch erstmal, dass sie jetzt natürlich Nähe und Halt überhaupt bei uns auch suchen mussten und brauchten. Wohin sollten sie sonst gehen?
Jetzt kommt ja noch ein anderer Aspekt rein. Man wird durchgetragen durch so eine Situation, aber da ist ja auch noch der Täter. Er wird gefunden, er wird verurteilt. Ich glaube, lebenslange Haftstrafe, 15 Jahre, erschwerte Tat. Kann man so einem Menschen jetzt vergeben, dass er das Kind umgebracht hat?
Ich würde sagen, eigentlich erstmal nicht, weil man kann sowas ja nicht ungeschehen machen. Und ein Mord ist einfach ja, eigentlich das Schlimmste, was man einem anderen Menschen irgendwo natürlich zuführen kann. Auch unter diesen Gesichtspunkten, dass es ein Kind war, haben wir natürlich schon überlegt, was es natürlich heißt und bedeutet, wenn man diesen Schritt, den wir gegangen sind, der Vergebung, was es heißt. Und letztendlich sind wir zu diesem Entschluss gekommen, dass der Schritt der Vergebung einer sein soll, dass in erster Linie wir loslassen und nicht diesen Racheakt ausüben wollen oder fordern wollen, uns von Hass irgendwo auch lossagen wollen und letztendlich auch nicht die gleiche Schuld irgendwo auf uns zu laden. Wenn ich natürlich jetzt versuche, diesen Menschen das Leben zu nehmen, dann bin ich ja nicht besser oder anders. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden.
Haben Sie jemals mit dem Täter gesprochen?
Nicht persönlich. Wir haben zwar die Begegnung gehabt bei Gericht und da halt Blicke austauschen können, wobei er meistens, sobald wir in die Richtung geschaut haben, hat er den Blick weggewandt. Und von anderen haben wir halt gehört, dass sie schon gemerkt haben, er hat ein anderes Verhalten, als wenn wir nicht da sind. Ich habe aber auch da nie irgendwelche großartigen Hassgefühle diesem Menschen gegenüber gehabt. Ich habe eher gedacht, Mann, es ist ein erwachsener Mensch und er ist nicht fähig, die Wahrheit uns zu sagen. Und das ist schon schwer, wo man sich das wünschen würde, zu hören, was ist auch so in der Zeit passiert oder was hat Mirko noch sich, ne, wie hat er sich geäußert oder so. Man hätte es schon gerne gewusst, aber das ist halt doch nicht gekommen. Und für mich war es halt auch ein Prozess, in dem ich gestanden habe, bis ich halt zu dem Punkt gekommen bin, dass ich vergeben kann. Das sind so die Gebetsabende, die wir vorher hatten, wo wir uns ausgetauscht haben, wo man schon dahin gekommen ist und diese Person auch gesegnet hat. Wir haben für eine unbekannte Person gebetet, dass sie doch zur Erkenntnis kommt und Mirko vielleicht ihr sogar zum Segen sein kann. Und das war unser Ziel und Wunsch. Und von daher hat sich daraus dann was ergeben, dass ich, auch wenn ich das Vaterunser mir anschaue, da drin heißt es, dass ich vergebe und Gott mir auch vergeben kann. Und wenn ich das halt nicht tue, dann bin ich auch der Vergebung nicht würdig. Und das sind so die Schritte, die ich manchmal sage, vielleicht war ich da auch zu kindlich, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich aber machen. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, würde ich, glaube ich, nicht dastehen, wo ich heute stehe.
Sie haben ja damals so monatelang hinter geschlossenen Fenstern gelebt. Sie wurden belagert von Fernsehteams, ständig eingeladen zu irgendwelchen Shows. Sie haben sich dann auch ein bisschen abgeschottet. Aber heute nehmen Sie ja viele Einladungen wieder an. Warum machen Sie das und wie kann man das überhaupt, ständig wieder über dieses Geschehnis reden, dass der Sohn entführt und getötet worden ist?
Also in der Zeit, als wir hinter verschlossenen Jalousien gelebt haben, da war es natürlich auch ein gewisser Schutz, weil man hatte ja nicht irgendwie was man nach außen posaunen wollte. Und es wäre auch nicht der Polizei gegenüber fair gewesen, weil es uns schon wichtig war, nicht da in ihr. Die haben ein Konzept gehabt, was einfach stimmte und besser war, als das wir jemals machen könnten. Und da hat man dann halt geguckt, was am besten passt. Und da passte halt in dem Zeitpunkt, wo wir Mirko noch nicht gefunden hatten, es einfach nicht rein, dass wir so an die Öffentlichkeit in Shows oder so gegangen wären. Aber als wir jetzt einen Schlussstrich hatten und wussten, was passiert ist, da war es uns schon wichtig, weil wir halt auch während der ganzen Zeit gemerkt haben, wir gehen anders mit um als andere Menschen. Viele Familien gehen halt kaputt dran. Und das ist halt bei uns nicht gewesen, wo wir gemerkt haben, da schöpfen Menschen auch wieder neu Kraft raus oder wenden sich auch ganz anders dem Glauben zu. Sie bekommen ganz neuen Blick auch zu Gott und dem, was wir halt vorgelebt haben.
Sie haben ja auch jetzt ein Buch geschrieben. Worum geht's in diesem Buch? Ist das nur die reine Geschichte, wie alles passiert ist damals?
Wir fangen also schon an bei Mirkos Geburt und auch schon, wie wir uns kennengelernt haben, weil es uns wichtig war, den Menschen zu zeigen, es ist nicht einfach nur so aus dem Jetzt heraus, dass wir sagen, wir können vergeben, sondern dass es schon länger vorher angefangen hat, dass schon, wie wir uns kennengelernt haben, dass das schon auch eine Rolle spielte, dass wir so einen Faden drin haben, wo Gott uns auch schon in dem Leben davor begleitet hat oder auch Mirko, bestimmte Stationen haben wir mit ihm durch, der war schwer krank und oder ich war mit ihm, als ich schwanger war, schwer krank. Also man hat schon ganz viele Phasen erlebt, wo wir Gottes Treue erlebt haben. Und das kommt halt in dem Buch auch raus, dass wir diese Ereignisse mit reingenommen haben, um zu zeigen, da waren schon Erlebnisse, wo wir Gott vertraut haben und er hat uns durchgetragen. Und das hat uns halt dann durchbegleitet. Und dann wird halt Mirko beschrieben, wie er war, auch als Kind. Und ja, und dann halt auch nachher die Zeit, wie wir durchgegangen sind durch das Ganze.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.